HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur erklärt Baustellen. Warum gibt es Baustellen eigentlich?
Wir haben in der Vergangenheit nicht genug Wert auf den Erhalt unserer Infrastruktur gelegt und das müssen wir jetzt nachholen.
Fahrbahnen halten lange, aber nicht ewig. Extreme Witterungsbedingungen und starke Verkehrsbelastung setzen den Fahrbahnen ganz schön zu.
Es schlängelt sich früh, es schlängelt sich abends und mittags.
Diese ganze Straße ist eine Katastrophe.
Aber wie funktioniert nun das Baustellenmanagement? Eine Autobahn kann nicht einfach ausgetauscht werden wie der Bezug eines Sofas. Man kann sie nur abschnittsweise neu beziehen. Außerdem wird stets versucht, den Eingriff in den Verkehr so gering wie möglich zu halten.
Baustellen ohne Ende. Man freut sich, wenn die Infrastruktur verbessert wird. Aber dies ist keine Verbesserung, sondern Stress.
Bei der sinnvollen Planung von Baustellen sitzen alle in einem Boot. Je nach Ausmaß der Baustelle sind neben den Bauleitern Vertreter der Kommunen, der Verkehrsbehörden und der Polizei beteiligt.
Ich weiß auch gar nicht, das Wort Baustelle, ob man das Wort in dem Zusammenhang so nutzen kann, weil es wird ja nicht gebaut. Da ist ein Loch, da ist ein Zaun und da ist Stau. Bauarbeiter habe ich da eigentlich noch nicht gesehen.
Umfangreiche Arbeiten, zum Beispiel ein neuer Fahrbahnbelag, brauchen jedoch Zeit. Und auch nach getaner Arbeit braucht Asphalt noch 36 Stunden und Beton 28 Tage zum Aushärten. Deshalb sieht man in Baustellen manchmal keine Bauarbeiter.
Wir haben, wie Sie wissen, einen vergleichsweise schlechten Zustand der Landesstraßen. Und der Sanierungsstau, den es dort gibt, der hat sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut.
Mobilität braucht funktionierende Infrastruktur. Das heißt, Autobahnen in gutem Zustand. So kommt jeder rechtzeitig und sicher zu Hause an. Und dafür braucht es Baustellen.
Und sind Sie heute schon an einer Baustelle vorbeigekommen? Ich behaupte mal, ein schlichtes Nein ist die unwahrscheinlichste Antwort auf diese Frage. Auf den vordersten Plätzen dagegen dürften drei Varianten konkurrieren. Ein genervtes Ja, der höhnische Ausruf an einer Baustelle, ha, sehr witzig. Und die sarkastisch präzisierende Bemerkung, vorbeigekommen bin ich überhaupt nicht, ich bin stecken geblieben. Fast jeder von uns wird mit dieser oder jener Strophe ein Klagelied davon singen können, sei es den Baustellenblues oder die Spurverengungsarie. Da können uns auch die Erklärungen nicht ohne weiteres trösten, die wir gerade in der Eröffnung gehört haben und die aus einem Spot des baden-württembergischen Verkehrsministeriums stammen. Denn mindestens an jeder zweiten Baustelle liegen doch unsere Nerven ebenso blank wie die Rohre, die unter der aufgerissenen Straßendecke zum Vorschein kommen. Und unsere Halsschlagader schwillt mindestens so an wie die Verkehrsader zu unseren Füßen, auf der wir eine gefühlte Ewigkeit lang im Stau stehen. Unser Wunsch, den Staub und den Krach und vor allem den Weg von A nach B so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, dieser Wunsch wird im selben Maße übermächtig wie unerfüllbar. Und da möchten wir doch zu gerne wissen, muss das alles sein? Muss es überall zugleich sein? Und muss es jedes Mal so lange dauern? Die tägliche Zerrüttung, an jeder Ecke eine Baustelle, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn an der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt. Dort wird seit dem Frühjahr dieses Jahres an zwei neuen U-Bahn-Haltestellen gebaut, was nicht nur die U-Bahn-Fahrer und die Autofahrer in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt, sondern auch den Anwohnern und den Geschäftsinhabern dort schwer zu schaffen macht. Unser Reporter Wolfgang Hettfleisch hat sich das an der Eckenheimer Landstraße erzählen lassen. Er hat sich umgehört und dabei nicht nur das folgende Geräusch vernommen.
Auf diese Geräuschkulisse haben viele Frankfurter lange gewartet. Eine U-Bahn fährt nahe der Innenstadt durch die Eckenheimer Landstraße. Seit Ende März war die Linie 5 unterbrochen. Auch für den Straßenverkehr war die wichtige Nord-Süd-Achse gesperrt. An den Haltestellen Musterschule und Glauburgstraße wurden für die U-Bahn, die dort oberirdisch fährt, neue Hochbahnsteige angelegt. Die Arbeiten sollten Ende August abgeschlossen sein. Doch wenn sich jetzt eine U-Bahn nähert, warnt in Höhe der Kreuzung Glauburgstraße ein Signal die Bauarbeiter. Dort wird immer noch gebaut. Immerhin halten die U-Bahnen schon an der neuen Station Musterschule. Fahrgäste, die dort auf die U5 warten, sind erleichtert. Vor allem der Weg zur Arbeit war im vergangenen halben Jahr für viele mühselig.
Es war umständlicher. Ich habe also meistens nachmittags den Bus genommen und der war überfüllt und kam sehr unregelmäßig.
Ich habe länger gebraucht, insgesamt 10 Minuten eine Strecke. Aber es hat mich auch fit gehalten.
Die meisten Einzelhändler entlang der Eckenheimer Landstraße sehen die Dauerbaustelle vor ihrer Tür nicht ganz so entspannt. Das sei die Hölle gewesen, sagt Reinhold Ament. Er betreibt zusammen mit seiner Frau einen Kiosk an der Eckenheimer. Die Bauarbeiten waren für das Ehepaar existenzbedrohend. Der Umsatz, sagt Ament, habe sich halbiert.
Sagen wir mal, Lotto-Umsatz die Woche 4.000, 5.000 Euro und Tabak auch so 3.000 Euro.
Ahmed ist nicht gut, auf die Frankfurter Verkehrsgesellschaft zu sprechen, in deren Namen die Bauarbeiten ausgeführt werden.
Es planen keine Profis mehr, sondern der Magistrat der Stadt Frankfurt. Die geben das dann weiter an die VGF. Und das sind für mich alles keine Fachleute. Die planen, reißen auf, schütten zu, merken, sie haben ein Rohr vergessen, reißen wieder auf, schütten zu. Ich könnte hier Storys erzählen, die glaubt kein Mensch.
Götz Dersch schaut durch das Schaufenster seines Spielwarengeschäfts. Auch er kann sich nur wundern, was sich seit April dort abgespielt hat. Die Arbeiten sind immer noch in vollem Gange. Derschs finanzielle Reserven sind aufgebraucht. Er berichtet von einem Umsatzrückgang von 70%.
Bei mir kommen die ganzen Kunden mit dem Auto von außerhalb. Gibt nicht mehr viel Spielwarengeschäft mit Eisenbahn. Und die konnte ja die ganze Zeit nicht hierher fahren. Ne? Und die Informationspolitik war ja gelinde gesagt unter aller Sau.
Der Straßenabschnitt zwischen Anlagenring und Alleenring sollte zum neuen Schuljahr wieder für U-Bahnen und Autos freigegeben werden. Erst spät hatte die Frankfurter Verkehrsgesellschaft eingeräumt, dass es länger dauern wird. Bei Spielwarenhändler Dersch geht es inzwischen ans Eingemachte.
Sofern Rücklagen vorhanden waren, sind sie weg. Gott sei Dank habe ich den Einkauf gebremst. Aus dem einfachen Grund, hier während der Bauphase war ja hier ein Überqueren der Straße mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Für den Straßenverkehr ist dieser Abschnitt noch gesperrt. Weiter unten in Richtung Innenstadt hat sich die Lage normalisiert. Die U-Bahn hält an der neuen Station Musterschule. Vor dem Blumenladen von Nikola Dvorok rollen Autos und Fahrräder vorbei. Dank der Stammkunden hat sich der finanzielle Schaden für die Floristin in Grenzen gehalten. Und an lauen Sommerabenden, wenn die Bauarbeiter schon zu Hause waren, da haben Dvorok und viele Anwohner erlebt, dass so eine Vollsperrung sogar ihre Vorzüge haben kann.
Hier bei uns auf dem Abschnitt war es ja so, dass es eigentlich auch mal angenehm ruhig war. Man irgendwie so auf der Straße flanieren konnte, nicht gleich Angst haben musste, vom Auto überfahren zu werden.
Das Ende der Bauarbeiten in der Eckenheimer Landstraße ist für den 30. Oktober angekündigt. Dann soll auch die Haltestelle Glauburgstraße fertig sein. Ali Rami Arucci, Inhaber eines Schuhgeschäfts, bleibt skeptisch.
Ich fand, das war Zirkus hier. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Das war ja 7 Monate und das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Die machen ja noch immer das Gleiche. Es ist ja noch immer nicht fertig und ich glaube, das wird auch lange nicht fertig sein.
Die U-Bahn-Baustelle an der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt und ihre Leidtragenden. Wolfgang Hetfleisch hat mit ihnen gesprochen. Nun sollen Baustellen wie diese ja eigentlich dazu führen, dass es am Ende besser vorangeht. In diesem Fall zum Beispiel gerade im öffentlichen Personennahverkehr. Aber sie führen erstmal dazu, dass eine Zeit lang nichts mehr vorangeht. U-Bahn-Fahrer können die U-Bahn nicht benutzen, Autofahrer können nicht mehr dort entlang fahren, die Anwohner haben Mühe, von zu Hause weg und wieder zurückzukommen und den Geschäftsinhabern sind die Kunden weggeblieben, weil sie nicht mehr in der Nähe parken konnten. Professor Klaus Beckmann ist Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Hannover, eine Akademie, die zur Leibniz-Gemeinschaft gehört. Ich habe ihn gefragt, haben alle diese Beeinträchtigungen auch damit zu tun, dass in einer Stadt wie Frankfurt fast jede Fläche bis zum letzten Quadratmeter zugebaut ist und es keine Räume mehr zum Ausweichen gibt?
Ich denke, das geht nicht nur um Flächen. Sie müssen bei all diesen Baustellen erstmal, ich will es so bezeichnen, durch das Tal der Tränen durch. Nur es ist die Frage, sie sind also nicht vermeidbar. Und es ist die Frage, ob man es gut oder eher schlecht organisiert. Und wir würden unsere Städte kaputt machen, wenn wir nur für Umleitungsverkehre einzelner Maßnahmen dann neue Verkehrsflächen herstellen. Also man muss mit dieser Situation von Knappheit umgehen. Wichtig ist allerdings, dass man sehr frühzeitig und sehr konsequent Umleitungsstrecken freihält, vielleicht auch neu organisiert. Ich sage mal so ein Beispiel, Sie haben vielleicht 2 Straßen, die parallel laufen, die im Gegenrichtungsverkehr betrieben sind. Vielleicht muss man überlegen, die als Einbahnstraßen in Gegenrichtung die eine und in der anderen Richtung die andere betreibt. Also da muss man einiges tun. Und ich sage, man muss andere Dinge auch sehr konsequent machen. Es darf keinem anderen einfallen, auf diesen Umleitungsstrecken jetzt möglicherweise den Kanal oder die Wasserleitung zu erneuern, denn dann stehen die ja auch nicht voll zur Verfügung. Also da gibt es einen Zwang, sehr konsequent zu sein. Und ich denke, es gibt noch einen anderen Punkt. Die Anwohner, die Anlieger, die Geschäfte sind ja manchmal von den Abläufen auch überrascht. Und für eine Bauverwaltung, in diesem Fall jetzt beispielsweise die U-Bahn-Verwaltung, muss eben als sehr eng, eigentlich tagtäglich, mit den Anliegern im Gespräch bleiben, um auch zu sagen, morgen kannst du anliefern, übermorgen geht's mal nicht, weil da müssen wir das tun.
Gut, Sie haben jetzt einige sehr praktische Vorschläge gemacht, wie man die Beeinträchtigungen einer Baustelle möglichst gering halten kann. Aber es hörte sich schon so an, als sei das nicht so einfach, das hinzubekommen. Wenn man auf der anderen Seite dann sieht, dass der Verkehr ja doch immer stärker wird, müsste man dann nicht die Mobilität in einer Stadt wie Frankfurt eben ganz anders organisieren als bisher, dass sie auch funktioniert, wenn es Baustellen gibt?
Ja, natürlich. Und ich denke, gerade Ihr U-Bahn-Bau ist ja ein Beispiel dafür, den öffentlichen Nahverkehr möglichst leistungsfähig und attraktiv zu gestalten, dass die Menschen ihn auch nutzen. Aber eben möglicherweise parallel dazu auch den Radverkehr zu fördern. Dennoch bleibt die Situation, dass wir in unseren Innenstädten, in unseren Kernstädten und auf den Hauptachsen immer knappe Flächen haben. Und das wird dazu führen, dass es immer wieder zu Staus und Beeinträchtigungen gerade bei Baustellen kommt. Dennoch müssen wir den Verkehr eher stadtverträglicher gestalten, als er heute vielfach ist. Und vielleicht noch ein Hinweis, Frankfurt ist ja nun auch eine Stadt, die besonders ausgeprägt viele Einpendler hat, die zu den Arbeitsplätzen in die Stadt Frankfurt fahren. Diese brauchen den öffentlichen Nahverkehr, brauchen aber im gewissen Grade eben auch die Straßenflächen für ihre motorisierten Pkw. Und damit bleibt das immer ein Konkurrenzgefühl. Die andere Alternative wäre, ich bin jetzt mal ein bisschen drastisch, wir bauen unsere Innenstädte zurück, haben sie nicht mehr und lassen den Verkehr durchfließen. Das haben wir in den 50er und 60er Jahren gemacht und sind uns, glaube ich, bis heute einig, dass das nicht die Entwicklung unserer Städte und Innenstädte sein kann.
Herr Professor Beckmann, wenn wir das, was Sie gerade geschildert haben, auf den menschlichen Körper beziehen, dann hieße das ja, man erweitert die Adern, damit mehr Blut durchfließen kann. Man könnte aber auch dafür sorgen, dass weniger Blut reinfließt, wenn man so will. Halten Sie als Verkehrswissenschaftler eine autofreie Stadt für möglich, in der die Menschen trotzdem mobil sind?
Stärker autoverkehrsfrei, als wir das heute haben, ja. Aber das ist nicht von heute auf morgen zu erreichen. Und deswegen hatte ich das vorhin ja schon angesprochen. Der Einsatz von öffentlichen Nahverkehrsmitteln, also U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Busse auch. Natürlich Einsatz von nicht motorisierten Verkehrsmitteln, insbesondere Zweiräder, die vielleicht auch weiter Bereiche abdecken können als Pedelec, also elektrisch betriebene Fahrzeuge. Das gehört alles zusammen. Dennoch werden wir Autoverkehr in den Städten behalten. Denken Sie mal nur an die Innenstadt und an viele der radialen Straßen. Da gibt es Geschäfte, da gibt es Betriebe und die wollen angeliefert werden. Und da sollen auch im gewissen Grade Kunden kommen. Also von daher wird es nie ganz autoverkehrsfrei sein.
Also das heißt, es wird nicht diese Radikallösung geben können, die vielleicht zum Ziel führen würde, sondern man muss sozusagen ja so kleinere Reformchen durchführen, wenn man es mal so ausdrücken wollte.
Na, ich würde da schon sagen, dass wir mittelfristig und langfristig auch größere Reformen benötigen. Wenn Sie die Klagen der Anwohner hören, dann ist zum Beispiel ein Klageaspekt Lärm und Schadstoffe aus den verbrennungsmotorischen Autos, Diesel und Benzinern. Wenn wir die alle elektrisch hätten, dann wäre der Lärm reduziert, dann wären eben die Abgase nicht da, wir hätten vielleicht auch weniger klimarelevante Gase. Also da wird schon einiges passieren, beispielsweise mit der Ausdehnung des Elektroverkehrs, den wir ja nur als Nebenbemerkung im öffentlichen Verkehr schon haben. Denn im öffentlichen Verkehr, Ihre Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn fahren elektrisch. Obwohl nicht immer regenerativer Strom, aber dennoch elektrisch. Also da kann man mit Sicherheit einiges tun. Und man kann auch andere Dinge tun. Man muss sehr genau gucken, was für Qualitäten sollen Straßen haben. Aber da beißt sich das häufig. Die Anwohner werden sagen, also ich muss da nicht unbedingt parken. Ich habe meinen Parkplatz, wenn überhaupt ich noch einen Pkw habe, vielleicht im Hinterhof. Der Geschäftsmann wird unter Umständen sagen, ich denke, meine Kunden parken da, obwohl das häufig eine Illusion ist. Das heißt, mit dem ruhenden Verkehr müssen wir verständig umgehen und das bedeutet, dass wir unsere Straßenräume vor allem eben in eine bessere Qualität bringen können. Und das machen ja auch Städte. Ich sag mal so ganz extreme Dinge, wenn Sie sich das Seineufer in Paris gerade angucken in den letzten Wochen, die haben ja da auf einer Hauptachse den Autoverkehr rausgeschmissen. Die haben auch auf Ringstraßen den Autoverkehr stark reduziert und Straßenbahnen gebaut, was vorher in Paris gar nicht mehr üblich war, dass sie Straßenbahnen hatten. Also da müssen wir umgehen. Aber wenn ich das allein so sage, haben sie wieder Baustellen, um das zu ändern an vielen Stellen. Und es dauert länger, als uns vielleicht lieb ist.
Professor Klaus Beckmann, Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Hannover. Vielen Dank. An jeder Ecke eine Baustelle. Zu diesem Befund hören Sie gerade den Tag in HR2 Kultur über die tägliche Zerrüttung des Straßenbelags und unserer Nerven. In solcher Lage kommt übrigens der Begriff der Wanderbaustelle zu einer ganz neuen Bedeutung, nämlich der Gestalt, dass nicht die Baustelle wandert, sondern wir an ihr entlang. Schneller vorankommen würden wir dadurch allemal durchs Wandern. Es sei denn, wir wandern mit einem Esel, wie das der Journalist Andreas Lebert und sein Sohn, der Schriftsteller Benjamin Lebert, getan haben vor einigen Jahren. Entspannung, Abgeschiedenheit und Muße für gemeinsame Gespräche. Im Magazin Zeitwissen haben die beiden darüber berichtet, wie ihnen der Esel dafür das Tempo vorgab. Tempo? Vorgab?
Der Esel Elias war sehr süß, verschmust und freundlich. Er erkannte ziemlich oft, was er nicht wollte, nämlich weitergehen. Sagen wir lieber sehr oft. Das Wissen, das wir von der jungen Frau auf der Farm dazu mitbekommen hatten, war folgendes. Punkt 1. Wenn der Esel stehen bleibt, muss man sich von ihm wegdrehen und ihn ignorieren. Wenn man ihn ignoriert, werden sein Interesse und seine Neugier wieder geweckt und er ist bereit, weiterzugehen. Das hat nicht geklappt. Nie. Aber es war schön, uns gegenseitig dabei zuzusehen, wie wir uns bemühten, einen Esel zu ignorieren. Punkt 2. Wenn der Esel ausgeglichen und fröhlich ist, sind seine Ohren ganz weich und entspannt und sie drehen sich munter in die eine oder andere Richtung. Wenn der Esel aber schlechte Laune hat oder ihm etwas nicht behagt, dann legt er die Ohren steif nach hinten. Die Kunst, das Nein zu hören. Es muss festgehalten werden, dass sie dort oben auf dem Hügel nach 2 Stunden in der stechenden Augustsonne noch nicht besonders ausgeprägt war, jedenfalls nicht beim Vater. So hat er tatsächlich versucht, Elias dadurch zum Aufbruch zu bewegen, dass er die steif nach hinten gerichteten Ohren nach vorne bog. Es ist ja durch wissenschaftliche Experimente belegt, dass der Mensch nicht nur dann lächelt, wenn er das Leben schön findet, sondern auch umgekehrt das Leben schön findet, wenn er lächelt, also die Mundwinkel nach oben zieht. Für Esel gilt das nicht. Die junge Frau hatte uns auch eine Wanderkarte mitgegeben, auf der sie die Tagesetappen unserer Route eingezeichnet und ihre Handynummer notiert hatte. Die Konsequenz im Nein unseres Gefährten Elias drängte die Frage immer stärker nach vorn. Müssen wir anrufen und um Hilfe bitten? Wir entscheiden uns schließlich für nicht anrufen. Vater und Sohn wollten sich in ihrer unmittelbaren Zukunft nicht noch lächerlicher machen, als sie es ohnehin schon waren. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt den Verdacht, das Gespött der ganzen Uckermark zu sein. Die 2 Männer aus der Stadt, angereist im BMW, neue Wanderschuhe an den Füßen, einer auch noch eine Gitarre auf dem Rücken, Lagerfeuer-Idylle im Sinn.
Und mit einem Esel, in dessen Gesellschaft sie trotz freier Strecke nicht vorankommen. Wir werden noch hören, wie es weitergeht und ob überhaupt. Aber diesen Satz sollten wir schon mal festhalten. Es war schön, uns gegenseitig dabei zuzusehen, wie wir uns bemühten, einen Esel zu ignorieren. Wohl den Pendlern, denen das vergönnt ist, sich gegenseitig dabei zuzusehen, wie sie eine Baustelle ignorieren. Auch das wäre schön. Denn der Anteil der Pendler an der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland liegt inzwischen bei 60%. 6 Millionen Menschen müssen mehr als 25 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen. 8,5 Millionen brauchen länger als 1 Stunde pro Weg und 850.000 sogar mehr als 90 Minuten. Oder noch länger, wegen der Baustellen. Jedenfalls steht inzwischen jeder Pendler pro Tag durchschnittlich 1/2 Stunde lang im Stau. Stefanie Mosler hat mit 2 Pendlern gesprochen, die sich jeden Tag auf den Weg vom Wohnort zum Arbeitsplatz machen, wobei sie immerhin das Fahren anderen überlassen, nämlich den Lokführern.
3.30 Uhr ist eine echt undankbare Zeit zum Aufstehen. Im Sommer mag das ja noch gehen, aber im Winter? Christoph Till hat aber keine andere Wahl. Den Zug um 4.38 Uhr muss er kriegen. Und dann ist der Polizeibeamte ja noch längst nicht auf seinem Revier. Die ganze Reise kostet ihn schon eine Menge Zeit.
1/4, 2 Stunden muss ich rechnen. Und das dann leider auch wieder zurück. Das sind dann schon 15, 16 Stunden teilweise.
Aber nur, wenn's gut läuft. Das ist aber leider nicht die Pendlerrealität. Weiß er so in etwa, wie viel Zeit er schon wartend auf Bahnsteigen verbracht hat?
In den Zügen und mit den Verspätungen, die Züge, die auf der Strecke liegen bleiben. Also das sind Monate, vielleicht sind es auch schon 1-2 Jahre.
Das Pendeln an sich findet er nämlich gar nicht schlecht, denn es ist alles andere als langweilig.
Also natürlich kommt man alle möglichen menschlichen Schicksale mit, von medizinischen Notfällen über irgendwelche randalierenden Personen. Das ist aber wirklich schwindend gering. Schön finde ich es immer, wenn man wirklich in einem Abteil mit Leuten ins Gespräch kommt, die irgendeine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben.
Auch Anna Schnorr, Einkäuferin eines großen Unternehmens mitten in Frankfurt, pendelt. Und das seit 10 Jahren. immer im gleichen Zug. Und aus dieser Gewohnheit haben sich im Laufe der Zeit Freundschaften entwickelt.
Wir sind immer so 5, 6 Leute. Wir haben sogar eine Pendler-App, wo wir uns immer verabreden, weil Bahnhöfe sind ja doch sehr anonym und es ist immer schön, wenn man Gesichter sieht, die man kennt. Ist das irgendwie so wie so eine Familie, wenn wir dann zusammen auf so einem Viererplatz sitzen?
Das ist das Schöne. Was allerdings nervt, sind die regelmäßigen Unregelmäßigkeiten.
Auch gerade so bei Zugverspätungen. Wir haben ja teilweise Stunden, wo wir dann über Aschaffenburg umgeleitet werden und dann sitzt du wirklich 50 Minuten länger am Zug.
Wenn beide in Frankfurt angekommen sind, müssen sie natürlich noch weiter. Und das geht auch nicht immer so ohne.
Es gab aber auch schon Situationen jetzt, als die Bahnen ausgefallen sind, wo dann ein Ersatzverkehr eingerichtet war mit Bussen. Die fuhren dann aber auch nicht so.
Momentan dieser Tunnelbau in Frankfurt und da sind zum Beispiel die S-Bahnen in Herbstferien und Sommerferien und auch Winterferien komplett gesperrt, sodass wir dann immer zu U-Bahn laufen mussten.
Ob sie für immer Pendler sein werden, sie sind sich nicht ganz schlüssig, die nächsten Jahre aber bestimmt. Das ist doch völlig okay, denn ihren Wohnort in Fulda möchten sie wegen des Jobs in Frankfurt unter keinen Umständen aufgeben. Dann lieber pendeln.
Das hat Stefanie Mosler von zwei Bahnpendlern erfahren, die allerdings, wie wir gehört haben, auch immer wieder unter Verspätungen leiden und gerade auch durch Baustellen ausgebremst werden. Aber haben Sie vielleicht doch einen Vorteil gegenüber Ihren Leidensgenossen im Auto, nämlich den, dass Sie nicht selbst fahren müssen? Das habe ich Dr. Steffen Heffner gefragt. Der ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Chefarzt der Abteilung für Verhaltensmedizin und Psychosomatik an der Zelenus Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bad Elster.
Das ist schon richtig. Wenn man kann, sollte man öffentlich pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil man sich einerseits natürlich fahren lässt und nicht selber aktiv am Verkehr teilnehmen muss und andererseits die Möglichkeit hat, entweder sich zu entspannen oder einer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, Musik hören oder Handarbeiten machen oder irgendwas anderes.
Nun haben Sie ganz generell herausgefunden, dass für das Stressgefühl eines Pendlers, einer Pendlerin nicht entscheidend ist die Entfernung, sondern die Zeit, die er oder sie braucht, diese Entfernung zurückzulegen. Das heißt, durch Baustellen, die ja diese Fahrzeit verlängern, wird das Stressgefühl dann stärker.
Genau, das ist das Riesenproblem, dass dann eben die vorausberechnete Fahrzeit nicht mehr stimmt und man dadurch nochmal zusätzlich unter Stress und Druck gerät.
Das heißt also, es ist entscheidend, dass die eigene Kalkulation nicht mehr stimmt, dass das Ganze unberechenbar ist. Oder ist es auch die tatsächliche Verlängerung der Fahrzeit, die sich da belastend auswirkt?
Es stimmt beides. Und zwar wollen wir natürlich einen gewissen Rhythmus haben während der Arbeit, während der Woche und dass wir da nicht ständig zu unterschiedlichen Zeiten losfahren müssen oder ankommen. Das andere ist natürlich, dass man einfach dadurch noch weniger Freizeit hat, wenn unglücklicherweise durch eine Baustelle oder eine andere Verkehrsbehinderung noch Wegezeit dazukommt.
Welche Stresssymptome entstehen denn speziell durch Baustellen?
Also bei Baustellen ist es dann oft eben auch das Erleben des Ärgers beziehungsweise des Ausgeliefertseins, dass man auch das Gefühl hat, es hätte vielleicht besser organisiert sein können, die Umleitung besser ausgeschildert oder das frühzeitiger angekündigt oder irgend sowas. Ne?
Und in welchen physischen Beschwerden äußert sich dann dieser Ärger, von dem Sie sprechen?
In der Regel kommt es zu vermehrter Anspannung und beim einen führt es zu höherem Blutdruck, beim anderen zu Schmerzsymptomen, vor allem nun im Wirbelsäulenbereich, Rückenschmerzen oder vielleicht auch zu Kopfschmerzen.
Bei Baustellen geht es ja nicht nur langsamer voran, die haben wir auch noch die Eigenschaft, dass da eine ganz andere Streckenführung ist, dass man sich da sozusagen in eine neue Straßenstruktur reinfinden muss. Manchmal ist das etwas, was auch erschwerend hinzukommt.
Genau, man muss sich neu orientieren, womöglich auf der Karte nachgucken oder das Navigationsgerät neu einstellen, jedenfalls sich auch auf ungewohnte Verkehrssituationen einstellen und das erfordert dann höheres Maß an Konzentration, sprich auch, es ist einfach anstrengender und ermüdender.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich auf eine Baustelle vorbereitet bin? Kann ich mich dann darauf einstellen oder kann das auch dazu beitragen, dass ich mich vorher schon verrückt mache und denke, oh Gott, da kommt jetzt wieder diese Baustelle und schon von vornherein mit einer nicht förderlichen Gestresstheit und Genervtheit da reinfahre in diese Baustelle?
Nein, die frühzeitige Information ist wesentlich. Man kann sich dann darauf besser einstellen und sich gegebenenfalls auch nochmal andere Routen überlegen. Was natürlich manchmal ist, dass man auf der Umleitungsstrecke auch nochmal in Stau reingerät, wo man sich überlegt, ob man das nicht noch auch hätte besser organisieren können.
Nun haben wir gehört am Beispiel der Bahnreisenden, die vorhin in der Sendung vorgekommen sind, dass es auch Pendlergemeinschaften geben kann. Also dass zum Beispiel Leute, die in der Bahn gemeinsam im Abteil fahren, sich dann auch austauschen können über den Stress, den sie durch Verspätungen und dergleichen haben. Im Auto ist es wahrscheinlich schwieriger, das zu nutzen, denn da trifft man ja nicht automatisch auf Mitreisende, es sei denn, man verabredet sich dazu. Wie sehr hilft es denn eigentlich, wenn man sich zu mehreren im selben Auto durch eine Baustelle quält? Ist es wahrscheinlicher, dass man sich da gegenseitig beruhigt oder gegenseitig eher hochschaukelt?
Also generell ist das Pendeln in Fahrgemeinschaften natürlich vorzuziehen gegenüber dem Pendeln allein, denn dadurch wird der Straßenverkehr erstmal entlastet. Was man aber weiß, ist, dass derjenige, der fährt, eine deutlich höhere Beanspruchung hat als die Alleinfahrer. Das heißt, man sollte in Fahrgemeinschaften regelmäßig den Fahrer wechseln, zum Beispiel wochenweise.
Aber das kann ja gerade in der Baustelle schwierig sein. Wenn man einmal drin ist, kann man schwer wechseln, oder?
Dann wäre es sozusagen, wenn es eine längere Baustelle ist, trifft es ja auch jeden Mal. Also wenn die länger andauert, das müsste man dann praktisch absprechen, genau. Natürlich können Sie nicht einfach innerhalb der Baustelle, das sollen Sie auch gar nicht täglich wechseln, ne?
Haben Sie sonst noch Tipps, was den Umgang mit dem Stress angeht, den Pendler und Pendlerinnen haben?
Regelmäßige Pausen machen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, man kommt entspannter an. Und die Zeit möglichst sinnvoll nutzen, also dann doch schon mal die Lieblingsmusik hören oder wenn man dann öffentlich pendelt, eben auch noch das eine oder andere, was man sonst gern macht, erledigen. Man kann die Freizeit dadurch ein bisschen auf die Fahrt vorziehen.
Dr. Steffen Heffner, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Chefarzt der Abteilung für Verhaltensmedizin und Psychosomatik an der Cellinus Klinik in Bad Elster. Vielen Dank. Die tägliche Zerrüttung, an jeder Ecke eine Baustelle, der Tag in HR2 Kultur. So, und jetzt schauen wir mal, wie unsere beiden Wanderer, Andreas und Benjamin Lebert, vorankommen. Ihre Baustelle ist Elias, ein Esel, der vor allem eines nicht will, nämlich weitergehen. Aber die beiden Lebert sind nicht nur Vater und Sohn, sondern auch Journalist und Schriftsteller und dementsprechend gewohnt, sich nicht so schnell zufrieden zu geben, nicht so schnell aufzugeben. Und da das Mittel ignorieren und kommen lassen bislang nicht funktioniert hat, versuchen sie es jetzt auf handgreiflichere Art.
Elias, komm! Das gestraffte Seil. An einem Ende die zwei Männer, schwitzend, in Schräglage. Am anderen Ende die zwei Ohren, angelegt nach hinten, ein unbeeindruckter Blick und die vier Beine, die längst nicht mehr aus Fleisch und Knochen waren, sondern aus Stahl, verschraubt mit dem Mittelpunkt der Erde. Elias, komm! Nein! Jetzt begannen zwei Standpunkte zwischen Vater und Sohn, um die Macht zu kämpfen. Du bist zu herrisch, zu hart, zu befehlend. Dadurch wird der Esel nur noch störrischer. Du bist zu weich, zu unentschlossen. So versteht er gar nicht, was du von ihm willst. Du merkst nie, wenn du mit deiner Art nicht weiterkommst. Du darfst nicht immer nur lieb und nett sein, musst auch mal lernen, dich durchzusetzen. Während der Streit an Intensität zunahm, entschied Elias hinter unserem Rücken plötzlich, die Wanderung fortzusetzen. Die Strecke, die wir drei Wanderer jeden Tag zu bewältigen hatten, betrug etwa 15 Kilometer. Sie führte über schmale Teerstraßen, über Feldwege und Trampelpfade, durch kleine Orte, über Felder und ins Dunkelgrün des Waldes, rund um den Oberuckersee. Wir erlebten senkrechte Sonneneinstrahlung, senkrechte Platzregen und Mückenangriffe von allen Seiten. Einer von uns dreien trug eine schwarze Jacke, einer eine blaue Jacke, der dritte ein Holzgestell auf dem Rücken, festgezurrt mit Gurten unter seinem Bauch. In diesem Holzgestell befanden sich unser Proviant und unser Gepäck. Abends wurde es dem Wanderer abgenommen und er wurde von den beiden anderen gestriegelt und gebürstet. Am Ende des zweiten Tages tauchte hinter einer Biegung plötzlich das Ziel auf. Ein Ort mit einem großen, stillgelegten Fabrikschornstein, der von der Abendsonne beleuchtet wurde. Dort, sagte die Karte, würden wir unser Nachtquartier finden. Vor uns lag jetzt nur noch ein Fußmarsch von einem Kilometer, auf einem schnurgeraden romantischen Pfad, gepflastert mit viereckigen Steinen. Das menschliche Gehirn rechnete hoch, Viertelstündchen. Aber nein. Wir hatten den dünnen gelben Streifen übersehen, der den Wegrand verzierte. Butterblumen wuchsen dort, viele, in Reih und Glied stehend bis in den Ort reichend, möglicherweise sogar noch weiter. Elias pflückte sie mit seiner Oberlippe in kleinen, schmackhaften Büscheln. Er ließ keine Blume aus. Und er ließ sich viel Zeit. Die Schuhe mit den müden Füßen liefen voll Schweiß. Und das menschliche Gehirn rechnete wieder. In diesem Tempo dauert 1 Kilometer 3 Stunden. Wir haben ihn aber dann doch in 2 Stunden 20 geschafft.
Ja, irgendwann ist man eben auch mit kleinen Fortschritten zufrieden. Und wenn der Fortschritt auch nur darin besteht, dass es nicht ganz so lange gedauert hat wie veranschlagt. Beim Riederwaldtunnel im Frankfurter Osten aber verhält sich das anders. Dieser Tunnel soll einmal die Verbindung sein zwischen den Autobahnen 66 und 661. Eine Verbindung, die über 1 Kilometer hinweg unter der Erdoberfläche verlaufen soll. Ein Projekt, das den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet entzerren soll und das schon seit mehr als 20 Jahren geplant, geprüft und diskutiert wird, ohne dass es bislang auch nur das kleinste Licht am Ende des Tunnels gibt. Denn auch den Tunnel selbst gibt es noch nicht. Aydoğan Makasce erzählt uns die Geschichte.
Für viele Bewohner im Riederwald war der neue Tunnel nie ein Herzensprojekt. Solange es Pläne gibt für das neue Autobahnkreuz, solange gibt es auch Protest. Im Jahr 2009 durfte Friedhelm Adel Teeg im Interview mit dem HR seine Bedenken vortragen. Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses Unmenschliche Autobahn.
Also wir kriegen ein Autobahnkreuz mitten ins Wohngebiet geklatscht. Was dann auf den Frankfurter Osten zukommt, auf alle Stadtteile, die an der Autobahn liegen, das kann sich heute keiner vorstellen. Wir werden soziale Brennpunkte bekommen, überall. Und der ganze Frankfurter Osten, der ganze Grüngürtel geht zugrunde. Es ist ein einziger Wahnsinn und ich tue hier keinen... Jetzt irgendwie ein Horrorgemälde, sondern so wird es kommen.
Dabei haben die Planer es doch von Anfang an gut gemeint. 1977 gibt die Stadt Frankfurt ihr Okay für den Tunnel. Ihr Blick reicht dabei schon weit in die Zukunft. Weniger Lärm, weniger Abgase, weniger Feinstaub, das sind die Ziele für den Stadtteil. Vor 7 Jahren sagt dazu Katrin Brückner, damals beim Frankfurter Amt für Straßen- und Verkehrswesen.
Der Tunnel Riederwald, das heißt dieser Lückenschluss vom Hessensender bis zur A661, hat einen sogenannten eigenen Verkehrswert. Das heißt, wir können mit diesem Lückenschluss bereits viele Straßen im Osten der Stadt Frankfurt vom Verkehr entlasten.
Heute rollen täglich rund 25.000 Fahrzeuge über die Straße am Erlenbruch mitten im Stadtteil. Riesige Schlaglöcher zieren den Weg. In der Rush-Hour steht der Verkehr immer wieder kurz vorm Kollaps. Die Pendler sind genervt.
Es ist halt immer voll. Ja, ich denke, ja, vielleicht, wenn es für die Anwohner auch angenehm wäre und lärmschutzmäßig da was passieren würde, wäre das wahrscheinlich ziemlich gut.
Einen Tunnel gibt es trotzdem noch nicht. 1989 wird das Baurechtsverfahren für die unterirdische Straße eingeleitet. Erst 2007 sind offenbar alle Bedenken gehört und alle Alternativen durchgespielt. Es kommt zum symbolischen Spatenstich. Die Verbindung zwischen den zwei Autobahnen scheint zum Greifen nah. Für Aktivist Friedhelm Adel Teeg ist der Schritt aber nicht mehr als nur Wahlkampf.
Das ist ganz offensichtlich. Spatenstiche gibt es immer vor der Wahl. Auch der Spatenstich für die Ostumgehung war vor der Wahl. Die Entscheidung, dass die Ostumgehung gebaut wird, die kam vor der Wahl, vor der Kommunalwahl. Also dieses, das ist immer ein ganz, ganz typisches Mittel, um nochmal Werbung zu machen. Will man sich selbst beweihräuchern und führt die Menschen an der Nase herum, weil sie eigentlich gar nicht bauen dürfen.
Adel Teeg behält recht. Erst erstreiten Umweltschützer, dass der Tunnel 6 Meter nach Süden verlegt werden muss, wegen bedeutender Baumbestände. Dann muss der Lärmschutz noch einmal geprüft werden und schließlich gibt es noch Probleme mit dem Boden und dem Grundwasser. Viele offene Fragen, jede einzelne kostet Zeit. Letztes Jahr zieht Wirtschaftsminister Al-Wazir dann die Notbremse. Während überirdisch am neuen Dreieck Erlenbruch schon gebaut wird, verschiebt er den Baustart des Tunnels ins Jahr 2018, wegen rechtlicher Risiken. Mindestens 7 Jahre Bauzeit werden für den Riederwaldtunnel geschätzt. Fertig würde er dann 2025.
Aydoğan Makasce über eine Baustelle, die in ihrem eigentlichen Ausmaß erst noch entstehen soll, die also ihr Potenzial noch nicht entfalten konnte. Damit meine ich an dieser Stelle ihr Potenzial, zunächst mal für mehr Staus zu sorgen, denn 1/3 aller Staus, so schätzen Experten, werden von Baustellen verursacht. Vielleicht auch deshalb, weil andere potenzielle Stauursachen durch Baustellen verstärkt werden, weil Baustellen eben dafür sorgen, dass es noch weniger Platz für zu viele Autos gibt und weil sie außerdem die Unfallgefahr erhöhen. Professor Justin Geistefeld war von 2008 bis 2010 beim Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen beschäftigt, dem Vorläufer von Hessen Mobil, und er ist heute Professor für Verkehrswesen, Planung und Management an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Abend.
Guten Abend.
Baustellen werden immer für Beeinträchtigungen sorgen. Die Frage ist nur, wie hält man diese Beeinträchtigungen möglichst gering? Welche Möglichkeiten gibt es denn da schon sehr früh, wenn man entscheidet, an welcher Stelle eröffne ich eine Baustelle?
Also wenn wir da zunächst mal an die Autobahn denken, ist eigentlich das wichtigste Kriterium, dass man die Anzahl der Fahrstreifen unverändert belässt. Das heißt, dass man versucht, durch den Baustellenbereich die ursprünglich vorhandene Anzahl von Fahrstreifen hindurchzubekommen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, beispielsweise bei Brückenbauwerken, wo es in der Regel für jede Richtungsfahrbahn ein Bauwerk gibt und dann erst die eine und dann die andere Hälfte saniert wird. Dort muss man dann sämtliche Fahrstreifen über die eine Richtungsfahrbahn verlegen. Und das führt manchmal dazu, dass Fahrstreifen weggenommen werden müssen. Das sollte man aber, wie gesagt, dort, wo es machbar ist, vermeiden.
Sie haben mal in einem Artikel geschrieben, nicht alles, was baulich optimal wäre, ist auch optimal für den Verkehrsfluss. Inwieweit klafft denn beides auseinander?
Das ist eigentlich das grundlegende Problem beim Baustellenmanagement. Die verkehrlich optimale Lösung ist die, wo man, wie eben gesagt, Fahrstreifen aufrechterhält, wo man die Fahrstreifen auch möglichst breit durch die Baustelle führt. Die baulich optimale Lösung ist in der Regel die, bei der man sämtliche Fahrstreifen über eine Richtungsfahrbahn führt, sodass man auf der anderen Richtungsfahrbahn dann ohne Beeinträchtigung durch den Verkehr bauen kann und beispielsweise auch eine Fahrbahn in einem Durchgang sanieren kann. Und zwischen diesen beiden Extremen den optimalen Kompromiss zu finden, das ist eigentlich die Kunst bei der Sache, wenn es insbesondere beim Baustellenmanagement auf Bundesfernstraßen, also auf Autobahnen, auf Bundesstraßen darum geht, Staus und negative Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.
Welche Nachteile hat es denn umgekehrt, wenn ich der verkehrlichen Seite den Vorrang einräume?
Es kann manchmal dazu führen, dass beispielsweise zusätzliche Nahtstellen in der Asphaltdeckschicht entstehen. Das ist jetzt baulich nicht so günstig. Es kann auch dazu führen, dass die Baumaßnahme länger dauert. Das heißt, man muss dann im Vorfeld abwägen, was ist günstiger. Eine Verkehrsführung, die die Kapazität, also die maximale Anzahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit nicht so stark beeinträchtigt und dafür möglicherweise etwas länger in Betrieb ist, oder halt eine Baustelle mit sehr kurzen Bauzeiten, wo dann möglicherweise stärkere verkehrliche Beeinträchtigungen in Kauf genommen werden, wie zum Beispiel, das hat es im Ruhrgebiet gegeben vor einigen Jahren, sogar eine Vollsperrung einer Autobahn. Dort hat man also festgestellt, dass es verkehrlich günstiger ist, eine Autobahn 3 Monate lang voll zu sperren, als 24 Monate lang dort auszubauen. Und das hat dann sogar erstaunlich gut funktioniert.
Gehen wir mal von diesem Stadium der Planung, der Vorplanung, in das Stadium der tatsächlichen Abwicklung. Da habe ich zum Beispiel häufig den Eindruck, dass zum Beispiel an einem Freitag, kurz vor dem Wochenende, erstmal die Baustelle eingerichtet wird. Dann sind die Beeinträchtigungen schon mal da im Laufe des Wochenendes, aber es vergehen eben erstmal 2 Tage, ohne dass gearbeitet wird. Da denke ich mir immer, sollte man das nicht vielleicht erst am Montag machen?
Also das sind jetzt natürlich subjektive Einschätzungen, die sich möglicherweise manchmal aus Einzelfällen ergeben, wo das nicht so gut gelaufen ist. Aber normalerweise wird das natürlich versucht zu vermeiden. Also man versucht, die Beeinträchtigungsdauer durch Baustellen so gering wie möglich zu halten. Und es gibt eigentlich eher umgekehrt inzwischen, gerade auf den hochbelasteten Autobahnen, sehr viele Baustellen, die von Freitagabend bis Montagmorgen eingerichtet sind, wo man also versucht, die Pendler überhaupt nicht durch diese Baustelle zu beeinträchtigen und die verkehrsarmere Zeit an den Wochenenden dann nutzt, um eben beispielsweise eine Fahrbahndeckschicht zu erneuern.
Baustellen kommen ja in der Regel nicht überraschend. Man kann vorher über sie informieren, man kann Ausweichmöglichkeiten anbieten, aber ich denke mir, das muss man sich ja wahrscheinlich auch gut überlegen, welche Ausweichmöglichkeiten man anbietet, sonst schafft man zusätzlich zum Stau an der Baustelle noch den Stau auf der Ausweichstrecke, ne?
Das gehört zu den Abwägungen des Baustellenmanagements dazu. Also wenn man eine Baustelle auf einer Autobahn oder auch im städtischen Netz plant, dann sollte man natürlich immer im Blick haben, wie gut oder wie schlecht man die Verkehre auf andere Routen verteilen kann. Und es gibt beispielsweise für die Bundesautobahn auch konkrete Ausschlussvorgaben. Das heißt, wenn Sie auf einer bestimmten Route eine Baustelle einrichten, dann dürfen Sie nicht gleichzeitig auf der Parallelroute, also auf der möglichen Ausweichroute, auch eine Baustelle eingerichtet haben. Und das ist eine Maßnahme, die eben dazu führt, dass zwar die Konsequenzen durch die eine Baustelle dann nicht geringer werden, aber zumindest die Möglichkeiten der Verkehrsteilnehmer größer sind, sich eine alternative Route zu suchen und damit einen möglichen Stau zu umfahren.
So, nun sind Baumaßnahmen in der Regel mit langem Vorlauf geplant und sie sind aber auch eng getaktet, wenn dann plötzlich irgendwas anders läuft als geplant. Eine Baumaßnahme wird nicht rechtzeitig fertig, eine andere Baumaßnahme ergibt sich vielleicht plötzlich. Dann wird es doch schwierig, da zu reagieren, oder?
Ja, das kann natürlich in Einzelfällen auch passieren, wobei man natürlich versucht, das im Vorfeld, soweit es geht, zu vermeiden. Es kann umgekehrt manchmal sogar sinnvoll sein, auf ein und derselben Strecke mehrere Baustellen oder mehrere Baumaßnahmen zu bündeln. Das heißt, die Baustellen zu einer gleichen Zeit hintereinander durchzuführen oder Baustellen über eine sehr lange Strecke einzurichten. Das hat es zum Beispiel vor einigen Jahren auf der Autobahn A5 südlich von Frankfurt gegeben, zwischen Frankfurt und Darmstadt, wo man eine 14 Kilometer lange Baustelle eingerichtet hat, die aber so breite Fahrstreifen hatte, dass die verkehrlichen Auswirkungen so gering waren, dass das im Prinzip eine sehr, sehr gute Lösung war, um praktisch ohne größere Störungen und Staus diese Baumaßnahme abwickeln zu können auf einer Länge, die eigentlich unüblich ist, weil normalerweise sagt man, dass Baustellen nicht länger als 6 Kilometer sein sollten auf Autobahnen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass schon alle Potenziale ausgeschöpft werden, um Baustellen so, ja, so wenig beschwerlich wie möglich zu gestalten für die Verkehrsteilnehmer?
Also das ist sehr stark von der jeweiligen Straßenbauverwaltung abhängig. Hessen ist zum Beispiel, was die Bundesfernstraßen anbetrifft, eigentlich deutschlandweit Vorreiter in der Einführung innovativer Lösungen im Baustellenmanagement. Das heißt, man hat dort sehr früh schon klare Prioritäten gesetzt, im Hinblick beispielsweise auf die Vermeidung von Fahrstreifenreduktionen. Das heißt, soweit es irgendwie geht, werden Fahrstreifenreduktionen auf Autobahnen in Hessen vermieden. Das wird in anderen Bundesländern nicht so konsequent gehandhabt. Das heißt, dort wird dann eher, ich sag mal, dem baulichen Optimum der Vorzug gegeben, während eben in Hessen doch sehr stark darauf geachtet wird, dass die verkehrlichen Konsequenzen einer Baustelle so gering wie möglich gehalten werden.
Sagt Professor Justin Geistefeld, Professor für Verkehrswesen, Planung und Management an der Ruhr-Universität Bochum und von 2008 bis 2010 beim Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen beschäftigt. Vielen Dank. Die tägliche Zerrüttung an jeder Ecke eine Baustelle, der Tag in HR2 Kultur. Natürlich kommt bei jeder Fahrt bzw. nach jedem Stop und Go durch eine Baustelle irgendwann der Moment, in dem es plötzlich weitergeht. Und genau diesen Moment haben jetzt auch unsere beiden Wanderer Andreas und Benjamin Lebert erreicht, die mit ihrem Esel Elias unterwegs sind.
Kurz vor dem Ende unserer Wanderung nahm Elias deutlich Geschwindigkeit auf. Die Gegenstände in seinem Holzgestell klapperten und wackelten. Die beiden anderen Wanderer klapperten nebenher und das menschliche Gehirn zog den Schluss. Elias wittert sein Zuhause. Auf die Landkarte brauchen wir nicht mehr zu achten. Aber nein. Als Elias endlich einen Ort erreichte und abbremste, beschlich uns beim Anblick eines langgestreckten Gebäudes, einer ehemaligen Buchbinderei, ein mulmiges Gefühl. Wir konnten uns nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Ein Mann an einem Gartenzaun machte uns klar, dieser Ort lag etwa 14 Kilometer Luftlinie von Elias Zuhause entfernt. Die junge Frau von der Farm kam 20 Minuten nach unserem Anruf in einem gelben Transporter um die Ecke. Sie lachte zum Fenster heraus und lud die drei Wanderer ein. Beim Abschied von Elias sagte sie, wir sollten seinen Huf berühren, denn das bringt Glück. Elias hatte nichts dagegen.
So haben es der Journalist Andreas Lebert und sein Sohn Benjamin berichtet im Magazin Zeitwissen. Also, den Huf eines Esels berühren bringt Glück. An eine Straßendecke zu rühren, um sie aufzureißen und instand zu setzen, auch das soll die Verkehrsteilnehmer am Ende glücklich machen, ihnen vor allem eine glückliche Fahrt bescheren. Und genau das ist auch die erklärte Absicht der hessischen Landesregierung. Sanierung vor Neubau ist die Devise von Schwarz-Grün. Denn über Jahrzehnte hinweg habe sich ein Sanierungsstau aufgebaut, weil zu lange entweder zu wenig Geld oder gar keins in die Sanierung von Straßen und Brücken investiert worden sei. Dem will der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir nun mit einer Sanierungsoffensive begegnen. Was die genau bedeuten soll, was mit diesem vollmundigen Begriff gemeint ist und was die anderen Staumelder in der Opposition dazu sagen, das berichtet aus Wiesbaden Bianca von der Au.
Die Landesregierung hat eine Liste von 540 Straßenprojekten vorgelegt, die bis zum Jahr 2022 saniert werden sollen. Insgesamt 385 Millionen Euro sind dafür eingeplant, dass Landstraßen saniert, von Schlaglöchern befreit und Brücken ertüchtigt oder instand gehalten werden. Der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir sprach vergangenes Jahr bei der Vorstellung der Summe von nichts Geringerem als einer Sanierungsoffensive.
Im Ergebnis wurden die dringlichsten und mittelfristig realisierbaren Projekte identifiziert. Und der Investitionsschwerpunkt
liegt auf der Erhaltung und es findet auch eine regelmäßige Aktualisierung statt. Das heißt, dass beispielsweise Straßen oder Straßenabschnitte, deren Zustand sich deutlich verschlechtert hat, auch neu bewertet und nach Prüfung zusätzlich in das Programm mit aufgenommen werden können.
Jürgen Lenders, der verkehrspolitische Sprecher der FDP, hält die schwarz-grüne Sanierungsoffensive vor allem für eins, eine gute PR-Nummer, und sprach bei der anschließenden Debatte im Landtag von Al-Wazir als Ankündigungsminister, was die Sanierung der Landstraßen betrifft.
Schaut man sich das aber etwas genauer hin und muss die Zahlen dann sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dann stellt man dann fest, dass tatsächlich nur 20% der dringend sanierungsbedürftigen Landesstraßen überhaupt in Angriff genommen werden. Mit Umkehrschluss heißt das, 80% werden nicht gemacht. Was daran eine Sanierungsoffensive sein soll, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber zugegeben, gut verkauft.
Neben der aus Sicht von Lenders guten Öffentlichkeitsarbeit der Regierung haben CDU und Grüne aber auch faktisch den Anteil der Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am gesamten Landesstraßenbauetat erhöht, wenn auch nur um ein paar Prozentpunkte jährlich. So soll die Summe von rund 64 Millionen Euro für die Straßensanierung im Jahr 2014 sukzessive ansteigen auf 71 bis 76 Millionen Euro im Jahr 2022. Ob einige Millionen Euro mehr tatsächlich den Namen Sanierungsoffensive verdienen, sei dahingestellt. Aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei Janine Wissler reicht das Geld nicht aus, um die Versäumnisse der letzten Jahre wieder gut zu machen.
Am Boden ist derweil eher die Unterfinanzierung Programm. Wir haben das Problem, dass die hessischen Straßen, dass wir dort einen großen Sanierungsrückstand haben. Auch hier erleben wir wieder, was schwarze Null bedeutet, nämlich dass wir in Zukunft noch viele Schiersteiner Brücken in Deutschland erleben werden. Und dass die öffentliche Infrastruktur chronisch unterfinanziert ist.
Ein Teil der hessischen Straßen und Brücken, die besonders unter Rissen, Unebenheit und jahrelang fehlenden Investitionen leiden, die sollen jedenfalls nun ertüchtigt werden. In manchen Fällen ist es für eine Sanierung aber zu spät. Allein an der A45 müssen in den kommenden Jahren rund 20 Brücken ersetzt werden.
Soweit unsere landespolitische Korrespondentin Bianca von der Au über die Sanierungsoffensive der hessischen Landesregierung. Bei der Auswahl der besonders sanierungsbedürftigen Straßen, so sagt der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, habe er nicht nur geschaut, wie kaputt ist eine Straße, sondern auch, wie viel Verkehr rollt darüber. Gut, je mehr Verkehr, desto größer die Schäden und desto dringender, dass sie behoben werden. Das Problem ist nur, sanieren schafft keine neuen Strecken, obwohl doch der Verkehr wächst. Wobei der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel 1972 in seiner Eigenschaft als damaliger Bundesbauminister gesagt hat, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler an der Universität Trier, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sollte man sich also tatsächlich auf das Sanieren der vorhandenen Straßen beschränken und ansonsten vielleicht sagen, möglichst viel Verkehr weg von der Straße und auf die Schiene?
Ja gut, das ist ein Lippenbekenntnis in der Verkehrspolitik von Bund und Ländern seit etwa 20 Jahren, dass die Bestandsorientierung Vorrang haben muss, ähnlich wie im Städtebau auch. In der Realität ist das alles ganz anders. Wenn Sie sich den Bundesverkehrswegeplan anschauen, dann wimmelt es da weiter von sehr vielen Ausbau- und Neubauprojekten. Aber ich denke, es ist viel wichtiger, dass wir nochmal an die kommunale Ebene denken. Hier wird viel von Fernstraßen, Autobahnen, Autobahnbrücken und Ähnlichem geredet. Den größten Sanierungsstau haben wir in den kommunalen Verkehrsnetzen und da darf man ruhig auch mal von kaputten Radwegen, von kaputten Gehwegen, also von der kleinteiligen Verkehrsinfrastruktur reden. Die Kommunen sind heillos überfordert, das instand zu halten und dafür würde man natürlich auch entsprechende Förderprogramme brauchen und man darf natürlich auch ein bisschen an den Schienenverkehr denken. Wenn Sie sich den erbärmlichen Zustand vieler Bahnhöfe ansehen, dann ist ganz klar, dass es da auch einen riesigen Sanierungsstau gibt, gar nicht jetzt zu sprechen von dem Zustand der vielen Brücken und Tunnels, die es im Schienennetz gibt. Also mir ist das alles zu sehr auf die Autobahnen, die Bundesstraßen und die Landesstraßen fixiert. Und die kommunale Ebene geht wie so oft in der Verkehrspolitik mehr oder weniger leer aus.
Wenn man es ernst nimmt mit dem Grundsatz mehr auf die Schiene, wenn damit dann auch eine Verbesserung des Personenverkehrs auf der Schiene einherginge, dann könnte das doch den Pendlern doppelt zugutekommen. Die Straßen werden entlastet und es gibt ein besseres Angebot bei der Bahn. Welche Voraussetzungen sehen Sie denn dafür, dass das mal so kommen könnte?
Ja, wir würden da zum Beispiel ein Reaktivierungsprogramm
brauchen. Wir haben einige sehr erfolgreiche Reaktivierungen in Deutschland, aber viel zu wenige. Also in den 60er Jahren ist ja ganz viel stillgelegt worden, dummerweise, sträflicherweise. Vieles davon würde heute mit modernen Möglichkeiten, Leichttriebwagen, neuer Signaltechnik etc. wieder hervorragend in Wert gesetzt werden können. Aber wir kommen da nur millimeterweise vorwärts bei dem Thema. Also da ist natürlich zunächst mal für den Schienenverkehr und für das Netz primär der Bund zuständig, ist der Bund gefragt. Aber man kann natürlich in solchen Reaktivierungsfällen auch gewissermaßen die Ballastträgerschaft verändern. Sehr oft könnten heute Straßenbahnen, Überlandstraßenbahnen, ähnlich attraktiv oder sogar noch attraktiver sein. Ich erwähne nur das berühmte Karlsruher Modell, wo das sehr gut gelungen ist mit straßenbahnmäßigem Betrieb auf alten DB-Gleisen ganz hervorragende Leistungen zu erbringen. 8-mal mehr, 10-mal mehr Fahrgäste. Dazu gehören dann neue Haltepunkte. Also da ist ein riesen Investitionsstau und da geht es dann nicht nur um Modernisierung und Reparieren von kaputten Dingen, sondern da geht es um die Reaktivierung und Revitalisierung einer Infrastruktur, die uns mal sehr gut geholfen hat.
Es geht aber vielleicht auch darum, sich zu überlegen, wie reagiert die Bahn, wie geht die Bahn mit Baustellen um? Die kann ja genauso beeinträchtigt werden durch Baustellen, wie wir das auch bei den Autobahnen oder den Großstädten gehört haben im Laufe dieser Sendung. Wie intensiv wird denn bei der Bahn darüber nachgedacht, wie man ja Ausweichmöglichkeiten bei im Falle einer Baustelle findet?
Okay, also erstens ist für alle diese Aufgaben die Frage des Baustellenmanagements sicher eine ganz zentrale Frage. Also hat man Baustellen so hintereinander geschaltet, dass der Schaden für die akute Verkehrssituation einigermaßen überschaubar bleibt. Das gilt für alle Verkehrsarten. Das Zweite, was aber in dem Zusammenhang sicher sehr wichtig ist, dass wir alle noch leiden an der Ära Medorn. Medorn war ja der große Rausreißer von Weichen über Höhlgleisen und Kreuzungsstellen. Der hat unser deutsches Bahnsystem mutwillig, weil er an die Börse wollte, geplündert, kann man sagen, und Kapazität ruiniert. Und Herr Grube hat das zwar nicht mehr weiter betrieben, aber Herr Grube hat es unterlassen, die vielen Fehler und die vielen Sünden im Nachhinein zu heilen. Das konnte er leider auch nicht, weil er eben in Stuttgart 21 ein Milliardengrab buddeln muss und weil die finanziellen Spielräume, die sowohl der Bund mit seiner Schienenverkehrspolitik als auch die Bahn selber mit ihren Investitionen hat, stark eingeschränkt ist. Also was brauchen wir? Wir brauchen letztlich eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden. Das Deutsche Institut für Urbanistik und der Deutsche Städtetag hat den Sanierungsrückstau mehrfach ausgerechnet, da sind Riesenbeträge nötig und leider gehen doch die meisten Investitionen, die im Verkehrsbereich gemacht werden, immer noch in Ausbau und Neubau. Und das, was Hans-Jochen Vogel 1972 gesagt hat, ist heute immer noch so wahr und wird trotzdem nicht wirklich ernst genommen in der Verkehrspolitik. Es wimmelt von Neubau- und Ausbauprojekten, wo wir eigentlich längst umsteuern müssen, weil wir ja klimapolitische Hausaufgaben haben. Wir sollen weniger Autos auf die Straßen bringen. Also müssen wir was bei den Alternativen tun. Das gilt für den Radverkehr, für die Radschnellwege. Da darf man tatsächlich auch mal Neu- und Ausbau machen, weil das gibt's bisher gar nicht in Deutschland. Und das gilt genauso für den kommunalen und regionalen Schienenverkehr.
Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler an der Universität Trier, haben Sie vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur über die tägliche Zerrüttung an jeder Ecke eine Baustelle. Ich heiße Oliver Glab, ich wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen im Kampf mit der nächsten Baustelle und überlasse nun dem Kollegen Rainer Dachselt das letzte Wort. Er hat nämlich ein Baustellensonett verfasst nach dem Motto: Werde so wie der Verkehr in einer Baustelle, werde Dichter.
Die Zahl im roten Kreis will dich zum Bremsen mahnen. Pylonen weisen rot und weiß der Spurengrenzen, Markierungsstreifen zucken in wilden Farbentänzen, die erste Barke blitzt, nun engen sich die Bahnen. Zur linken dreut Beton, zur rechten Lasterplanen, vor uns liegt schmal Asphalt, drauf gelbe Streifen glänzen, Schweißtropfen rinnen los, die Fahrerstirn zu kränzen, ein scharfer Hupenton lässt Ungemach erahnen. Dort steht ein leerer Kran, dort eine Radarfalle. Es riecht nach frischem Teer und alten Auspuffrohren. Der Pfad scheint endlos eng. Am besten wär's, ich wende. Doch führt kein Weg zurück. Nach vorne drängen alle. Fahr zu, verzweifle nicht. Noch bist du nicht verloren. Bald öffnet herrlich sich die Spur. Die Prüfung ist zu Ende.